Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 680. Heute mit der Vorschau zu WWE WrestleMania 41 Night 1. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Kai, ich habe dich beim letzten Mal schon gefragt, ich frage dich wieder, wie ist jetzt das Hype-Level? Weil es ist nur noch ganz kurz davor, wir können sagen, zum Zeitpunkt der Aufnahme fliegst du morgen ab.
Ja, also ich hoffe, sollte alles klappen. Das ist ja immer so eine Sache mit dem Flughafen. Man denkt an vor 2 Jahren, wie das da so war. Sollte alles klappen, stand jetzt in 24 Stunden schon eine Stunde im Flieger. So, hoffen wir mal, dass es auch so läuft.
Ich bin gespannt. Flixbus in die USA wird schwierig.
Ja, genau. Flixbus wieder zurück von Denver. Aber passend zum Hype-Level. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Bock. Es ist natürlich jetzt auch, wie gesagt, diese Aufregung und Reise und dann geht alles los, ne? Dieses ganze Drumherum. Also ich habe immer noch, die Sache ist, keine Ahnung, sag mal, jetzt wie als wir bei, war es All In oder All Out? Ich verwechsel es immer.
Es war bei All In.
Ja, waren so in London, unabhängig wie da meine Reise war natürlich oder wie auch Markus' Reise war mit den 6 Stunden Verspätung, da bist du ja im Normalfall recht schnell, ne? So, ich fahre nach Düsseldorf, das ist nicht so weit und dann bin ich im Flieger. Eigentlich ist diese Reise nach London zum Beispiel schneller als die Fahrt nach Frankfurt morgen. Und ich habe halt sehr viel Reise erstmal vor mir. Damit so, du musst zum Flughafen fahren, dann fliegst du erstmal 10 Stunden nach Denver, dann umsteigen, dann warten. Das ist so ein bisschen das Ding, was noch meine Vorfreude, also trübt wäre das falsche Wort, aber es ist noch dieses große Hindernis der Reise, bis ich dann da bin. Aber ich glaube, sobald ich da aus dem Flieger steige, weiß ich, yo, jetzt ist Mania, weil das, was ja in L.A. nicht so war, das ist ja relativ groß. Und da war halt so ein bisschen, yo, in Downtown, hast du mal Plakate gesehen. Dadurch, dass ja Las Vegas sehr klein und komprimiert ist, wirst du, glaube ich, richtig viele Sachen auf dem Strip haben mit Plakaten, Werbung da an Häuser, an Hotels oder sowas. Also ich glaube, da wird auch eine sehr krasse WrestleMania-Stimmung aufkommen, die dann nochmal zum Hype wirklich richtig krass beiträgt.
Ja, einmal abtauchen in die WrestleMania-Bubble. Das habe ich ja damals auch so in Dallas zum Beispiel so erlebt, wo man das ja auch wirklich zelebriert hat. Also wirklich diese Umgebung um die Arenen waren halt komplett ausstaffiert. Das Zentrum war wirklich sehr Wrestling-Fan-lastig, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Und ich bin gespannt, was du mitbringst, Merchandise-mäßig, was du an Geschichten mitbringst. Wir werden auf jeden Fall nächste Woche dann noch für Supporter einen kleinen Vor-Ort-Podcast aufnehmen. Ich hoffe, das klappt technisch dann auch alles. Aber ja, das wird euch dann erwarten hier bei uns im Freefeed. Erwartet euch natürlich die Previews, also das ist jetzt Night 1. Wir machen Night 2 natürlich ebenfalls. Zu Nacht 1 gibt es den Review-Podcast am Sonntag. Allerdings wird das erst abends sein, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, weil es ist natürlich auch Ostersonntag und ich mache das mit dem Markus zusammen und wir haben beide Family. Also ich habe Markus versucht, ein bisschen breit zu schlagen, dass wir schon früh aufnehmen. Markus hat gesagt, dass ihm dann wahrscheinlich die Familie, die Frau im Speziellen, aufs Dach steigt, wenn er die Ostereiersuche nicht mitmacht. Also von daher, ja, rechnet mal irgendwann abends, vielleicht gegen 8, 7, 8, 9, irgendwie so, wird's kommen. Und dann am Ostermontag gibt's natürlich dann die Review zu Night 2. Das wird auch ein bisschen zeitiger sein, das mache ich dann mit dem David zusammen. Und ansonsten natürlich diese Woche vollgepackt mit WrestleMania-Inhalten bei uns auch. Wir hatten schon das große Ranking. Das Magazin, da hört ihr diese Woche den Kollegen Markus Holzer an meiner Seite. Und natürlich haben du und Chris auch, lieber Kai, ein WrestleMania-Watch-Along aufgenommen, was dann eben für Supporter auf den entsprechenden Kanälen erschienen ist. Dann
WrestleMania 31, die man aufgrund des Cash-Ins sehr gut in Erinnerung hat und aufgrund des IC-Ladder-Matches und des RKOs gegen Rollins. Also man hat da wirklich viele coole Momente drin. Man vergisst aber, dass dieses Segment mit The Rock und Ronda Rousey, die wirklich absolut schrecklich Schauspieler auch und einen Blick drauf hat, ungelogen über eine halbe Stunde geht. Das war wirklich schrecklich.
Ja, WrestleMania hat eine lange Geschichte mit sehr langen Segmenten zwischendurch. Das haben wir ja auch schon in Golden Years festgestellt. Schön, dass ihr das auch nochmal bei einer neueren WrestleMania da miterleben könnt. Aber, lieber Kai, ich würde sagen, wir legen gleich los, weil WrestleMania 41 steht nicht nur vor der Tür, sondern hat natürlich auch einiges zu bieten. Und an der Stelle natürlich nochmal der Hinweis hier für all die, die den Podcast jetzt hören und die schon ein Jahr mittippen bei unserem Tippspiel. Unbedingt dran denken. Ich gucke da auch in deine Richtung, lieber Kai.
Hab schon getippt.
sehr gut unbedingt dran denken, weil es ist jetzt die Zielgerade. Es sind sozusagen die letzten Meter bis zum Sieg oder bis zu einem guten Platz. Und ja, dann endet ja auch die Season und ich bin gespannt, wie da am Ende das Standing sein wird. So, jetzt aber wirklich starten wir hier durch. Für Night One sind 7 Matches zum jetzigen Zeitpunkt angekündigt. Wir nehmen den Podcast hier am Dienstag, den 15. April auf. Es ist kurz nach 12 und wir starten hier gleich mit durch. Ich würde sagen, erstmal mit der Frage, Kai, was wird denn Ihr Opener? Was sollen wir zuerst besprechen? Wird es das Match um die World Heavyweight Championship zwischen Gunther und Jey Uso?
Ich habe 2 Sachen, die der mögliche Opener sein können. Entweder du hast Gunther gegen Jey Uso als ein Opener oder LA Knight gegen Jacob Fatu halte ich auch für realistisch. Obwohl, das ist natürlich blöd, ich kann eine halbe Karte nennen, aber wenn ich mir jetzt das nochmal so anschaue, auch eine WrestleMania mit Rey Mysterio starten, wäre auch Opener-mäßig. Ich glaube, der größte Pick ist aber erstmal Gunther gegen Jey Uso, oder?
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, man nimmt diese Energie von dem Jey Uso mit und startet damit hot and heavy in die Show rein. Das ist mein Pick. Ich finde, LA Knight gegen Jacob Fatu ist ein typisches Midcard-Ding, was du mit einbauen kannst, genauso wie Ray gegen El Grande Americano. Also, so sehr ich El Grande Americano auch witzig finde ich, der gehört nicht unbedingt in den Opener, sondern den machst du so als Filler dazwischen, weil es auch eine ganz andere Art von Matches von dem Pacing her. Deswegen, wir starten durch mit dem Match um die World Heavyweight Championship. Gunther gegen Jey Uso. Das haben wir ja auch schon lang und breit in einem separaten Podcast mal ausgewalzt. Wir wissen, Jey Uso, der Rumble-Sieger in diesem Jahr. Gunther jetzt seit gefühlten Ewigkeiten amtierender Titelträger. Jey Uso fordert Gunther. Wir haben erstmal gedacht, das zieht sich so ein bisschen hin. Gleich bis zu dem Moment, als wir es angesprochen haben und dann kaum die Woche drauf, haut dann ein Gunther Jimmy Uso blutig und entfacht das Feuer in einem Jey Uso. Und ist jetzt bei dir auch das Feuer für diese Feder entbrannt, lieber Kai?
Ich muss sagen, wirklich, deswegen haben wir es auch im Podcast besprochen, diese Feder hatte ein Problem, so ein bisschen aus dem Quark zu kommen. Also auch diese Intensität zu finden. Und ja, natürlich, also es geht auch gar nicht um dieses, oh, Jey Uso, One-Trick-Pony, der macht ja nur Superkicks und yeetet, wo ich so bin, ey, das war schon die ganze Zeit so und da haben es alle cool gefunden. Ne? Das finde ich auch so ein bisschen Doppelmoral, sich darüber zu beschweren. Ist trotzdem valider Kritikpunkt, aber dann hätte man es schon vor einem Jahr kritisieren müssen und nicht erst jetzt, wenn man mal ehrlich ist. Ich finde trotzdem, dass diese Fehde gerade ab dieser Abschlachtung von dem Jimmy Uso an Fahrt aufgenommen hat. Trotzdem dieses Segment, ich glaube, es war letzte Woche, wo dann Jay auch erzählt hat, ja hier, ich habe mit meiner Mutter telefoniert, sei gesagt, warum hast du dich nicht um deinen Bruder gekümmert? Das fand ich nicht ganz so gut wie viele andere, weil wir auch schon von einem Jey Uso bessere emotionale Performances gesehen haben. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich fand es ein bisschen komisch. Muss aber trotzdem sagen, gerade auch diese Promo diese Woche von einem Gunther fand ich super stark. Also diese Ernsthaftigkeit dabei, weil ich fand auch ein Gunther sah häufig nicht gut aus in diesen Promoduellen. Sei es, wenn er da auch mal selbst geredet hat, weil es wirklich 0815 war, aber auch wenn er zugehört hat, auch direkt, er sah da auch mal so ein bisschen blöd aus, aber gerade dieses Feuer, was er jetzt mitgebracht hat und diese Ernsthaftigkeit und Boshaftigkeit wirklich, ja, wo du wirklich bist, okay, das ist jetzt ein Endboss, den es zu überwinden gilt. Und das hat er lange nicht dargestellt, also nicht so dargestellt wie jetzt in dieser Promo. Ich hab da Bock drauf. Ich muss trotzdem sagen, ich find's mittlerweile sehr schwer zu tippen. Weil eigentlich, beim Rumble-Sieg hätte ich gesagt, 99% Jey Uso gewinnt. Das ist aber immer ein bisschen weniger geworden. Natürlich auch, weil man gemerkt hat, dass jetzt auch nicht alle Leute zufrieden sind mit dem Jey Uso. Und an der Kritik ist ja trotzdem ein bisschen was dran, muss man sagen. Ist die Frage, gibst du ihm den Belt, weil er es sich auch wirklich verdient hat? Der hat sich ja wirklich geackert wie ein Bekloppter. Oder sagt man, okay, ja, der hätte jetzt den Belt, das wäre ein krasser Moment, alle würden abbieten, aber dann ist dieses Klassische, der Belt hat bei Mania gewechselt und wir haben jetzt 3 Monate einen langweiligen Champion. Das ist ja dieses Babyface-Problem, was es häufig geben könnte.
Genau, das erwartet uns hier, das erwartet zumindest ich. Triple H hat sich ja zuletzt zu den Diskussionen im Internet sehr lang und breit geäußert mit den Worten, das Internet ist nicht das echte Leben, wir gehen in der Halle und Jey Uso wird abgefeiert. Im Internet wird diskutiert, dass Cody Rhodes als Babyface nicht mehr over ist. Wir sehen 20.000 Leute jubeln dem Cody Rhodes zu, er verkauft am meisten Merchandise. Wenn das nicht over ist, dann weiß ich auch nicht. Also von daher, das ist diese Diskrepanz, die wir aktuell wirklich haben von den Reaktionen in der Halle, auch den Zahlen in der Halle und eben den Reaktionen, die du dann eben auf Social Media liest. Haben wir auch schon lang und breit drüber gesprochen. Zur Fehde Gunther gegen Jey Uso. Ich bin bei allem komplett bei dir, was du gesagt hast. Das ist selten genug. Aber ich finde, vorher hat man das wirklich sehr auf Sparflamme geköchelt. Dann gab es diese Blutattacke, so nenne ich es einfach mal, was ich auch schon so ein bisschen prophezeit hatte. Ich gehe ganz, ganz stark davon aus, dass man jetzt hier einen ganz ähnlichen Weg geht. Gunther wird Jey Uso im Match zu Brei schlagen und wird auf ihn einprügeln, aber Jey Uso wird nicht aufgeben. Irgendwann wird sein Bruder rauskommen. Jey wird wieder Kraft schöpfen und man geht dann hier eben den Weg und damit gebe ich auch schon mal meinen Tipp ab. Ich glaube, man geht hier nicht nur mit einem Entrance von Jey Uso rein, sondern man geht auch mit einem Titelwechsel zu Jey Uso aus diesem Opening Contest wieder raus, hat diesen Moment, die Usos feiern, Gunther ist entthront. Ja, wahrscheinlich wird es eine langweilige Babyface-Titelregentschaft werden. Es wird auch nicht so lang werden, wie es jetzt bei Gunther oder geschweige denn bei Roman Reigns der Fall gewesen ist, muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube, man nimmt hier diesen Flow einfach mit und man kreiert dann eben diesen Moment und hat vor allem dann auch eine heiße Crowd, die du für die nächsten 2-3 Stunden bearbeiten kannst.
Ja, bin ich auch bei dir. Also ich tippe eigentlich auch auf den Jey Uso. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man vielleicht so in the long run guckt CM Punk Richtung Belt und CM Punk gegen Gunther ist natürlich irgendwie größer und macht auch ein bisschen mehr Sinn als CM Punk gegen Jey Uso. Das ist das Einzige, was man dagegen stellen könnte, finde ich.
Ja, das kann man aber später noch machen, weil ich glaube, dass CM Punk nach WrestleMania noch ein paar andere Hände voll zu tun hat. Ich kann mir sowas für ein SummerSlam vorstellen tatsächlich, aber ich glaube, jetzt erstmal kannst du da einen Übergangsweg quasi planen. Ja, ich rechne nicht damit, dass Jey Uso lange Champion wird. Wie du schon gesagt hast, 2-3 Monate reicht vollkommen aus. Der ist auch nicht der war jetzt hier niemand, der ständig gewonnen hat, sondern der hat immer mal wieder Niederlagen eingesteckt. Und ja, von daher ist das schon in Ordnung. Ne? Also auch da. Gut, machen wir weiter hier im Rundown. Vielleicht nehmen wir gleich das Match, was ich gerade so ein bisschen als Filler angesprochen habe. Rey Mysterio gegen El Grande Americano. Also Chad Gable, ist es Chad Gable, triggert den inneren Luchador in sich, nachdem er von den Meister der dunklen Künste des Lucha Libre gelernt hat. Hat sich ja inzwischen mit der kompletten LWO angelegt, jetzt zuletzt auch den ganz fiesen Trick mit der Maske ausgepackt, ne, hier die Metallplatte unter die Maske geschoben. Ja, und jetzt trifft hier El Grande Americano auf die Lucha Libre Legende Rey Mysterio. Das muss ja vielleicht auch nochmal was
Besonderes sein. Aber ja, okay. Also jetzt trifft Rey Mysterio auf die Lucha Libre Legende El Grande Americano eigentlich, aber ey.
Sorry. Aber das muss doch hier auch was Besonderes für dich sein, weil ich weiß, dass du ein riesengroßer Rey Mysterio Fan in der Vergangenheit gewesen bist. Ja.
Also, ich habe natürlich auch schon damals gesehen gegen Dominic Mysterio bei Mania, ne? Mit dem nicht so guten Stock-Footage-Material im Dominic Mysterio-Entrance. Leute, die sich erinnern, wissen, worum es geht. Ich finde das ganze Ding hier super witzig, bin ich ganz ehrlich. Also, auch ein Chad Gable, mutmaßt Mann, steckt vielleicht unter der Maske. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil der war krank, hatte einen Attest. Von daher, eindeutig ist es hier nicht. Aber sollte es vielleicht ein Chad Gable sein, ist es auf jeden Fall jemand, der auch geil zählen kann, geile Matches drüber bringen kann. Auch die beiden so von der Statur, von der Körpergröße. Ich glaube, das könnte richtig schön fast-paced Action werden mit verschiedenen Spots, wo auch nochmal ein Rey Mysterio wirklich verdammt gut aussieht. Verschiedene Hurricane Ranas und alles mögliche, was man da sehen wird. Ne? Vielleicht auch, falls es wirklich ein Chad Gable ist, ein paar German Suplex. Also, ich habe da wirklich meinen Spaß mit. Ich habe auch meinen Spaß mit diesem Programm. Es ist natürlich super dumm. Klar, es ist wieder die gleichen Matches mit der LWO und sowas alles. Aber dieses ganze Chad Gable-Ding, ich finde es spaßig. Ich könnte mir auch hier vorstellen, dass man dann im Match selbst oder so gegen Ende dann El Grande Americano die Maske runterreißt. Und dann ist dann jemand ganz anderes drunter, so Big Show oder so. Nee, aber dass man dann auch da diesen Weg dann sagen soll, es ist ja doch Chad Gable. Also, ich finde das spaßig. Ich finde, die haben sich, also auch gerade Chad Gable hat es auch verdient, hier auf dieser Mania-Card zu stehen. Für seine Arbeit auch im vergangenen Jahr. Die Sache mit einem Sami Zayn, die Sache mit einem Gunther zum Beispiel. Ich finde, da wird harte Arbeit belohnt.
Ja, also ja, für mich ist das ein schönes Mid-Card-Match. Das kannst du an zweite Stelle packen, das kannst du an dritte Stelle packen. Nach einem großen Match, da kommen die Leute wieder so in den Flow rein. Und solche Dinger brauchst du eben auch. Da kannst du viel Chaos mit einbauen. Du kannst Eingriffe mit einbauen. Dann wird nach draußen auf alle einfach gesprungen. Dann mischt die LWO mit, dann mischt American Made mit und dann wird gesprungen und geflogen. Und wie du gerade schon gesagt hast, vielleicht sogar wird die Maske runtergerissen. Ich finde die Idee mit dem Bruder ganz witzig. Ich musste gerade an den Swerve damals denken mit Kurt Angle und Eric Angle, als Kurt Angles Bruder im Vorfeld von WrestleMania 19 ja hier quasi Rolle getauscht hat. Super witzig. Vielleicht ist es dann Led Gable oder so, man weiß es nicht. Auf jeden Fall freue ich mich auf dieses Match, weil das einfach Unterhaltung ist. Und das gehört für mich eben auch einfach mit dazu. Wir können uns, glaube ich, auch darauf freuen, dass wir wieder jede Menge Celebrities bekommen und so weiter und so fort. Anderes Thema. Hier, was erwartest du denn, wenn du schon sagst, hier wird die Maske runtergerissen? So, das riecht ja dann verdächtig nach einer Niederlage für El Grande Americano.
Ja, also das ist so dieses klassische Kommen. Rey Mysterio ist hier die große Legende. Ne? Man gibt ihm den Sieg, die Leute feiern. Prinzipiell würde ich einfach es auch cooler finden, sollte man jemandem Chad Gable wirklich einen großen Sieg auf der Bühne geben. Einfach, weil er sich's verdient hat, meiner Meinung nach. Aber ich gehe hier trotzdem eher mit einem Sieg für Rey Mysterio.
Ich finde das ein bisschen schwierig. Ich habe so zwei Ansätze. Also entweder das, was du gerade sagst, also Rey Mysterio gewinnt und gewinnt quasi, indem er klüger ist, cleverer ist, wie auch immer. Und er kriegt seine Revanche quasi an der Stelle und demütigt auf dem Weg raus oder zum Sieg sozusagen auch Grande Americano. Oder Grande Americano gewinnt, aber Rey schafft es dann noch im Nachgang, im Chaos, irgendwie den trotzdem noch so seinen moralischen Sieg zu holen. Und deswegen ist das mein Pick. Ich glaube, dass man hier El Grande Americano den Sieg geben wird, aber Ende bekommt er doch noch einen auf die Nase. Sei es eben dann die Demaskierung, dann, weißt du, dann wird die American Made zurückgeschlagen, er ist alleine mit der LWO und dann halten sie ihn fest und Rey reißt ihm dann die Maske runter und alle so, nee, das ist doch der Gable-Chat, sage ich dir. Ja, genau das. Also, aber ich freue mich drauf, weil das sind zwei Leute, die können das. Chad Gable, ja, unangefochten, wirklich ein absolut grandioser Wrestler. Rey natürlich nicht mal der Allerjüngste, aber das sollte eigentlich was sehr Unterhaltsames werden. Bin gespannt drauf, was wir da bekommen werden. Machen wir weiter, weil wir haben auch noch so ein paar kleinere Matches hier zwischendrin. Wir haben noch den Kampf um die World Tag Team Championships. Immerhin mal die Tag Team Titles on the line.
Ja.
Moment, bevor du keuchst. Ich wollte ja den Bogen schlagen. Hier die War Raiders, die Titelverteidiger, treffen auf The New Day. Und das ist so ein Ding, wenn es noch eine Kickoff-Show geben würde, wo gewrestelt würde, dann hätte das für mich da stattfinden können, weil es die Fehde in meinen Augen überhaupt nicht hergibt. Ich finde auch, dass man The New Day seit dem Split von Big E komplett gegen die Wand gefahren hat. Wo ist denn da, was ist denn das? Und jetzt das ist halt alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Das wird ein gutes Tag-Match, erwarte ich mir da, ein kleiner Filler zwischendurch. Aber die Story gibt halt nichts her und auch die Charakterentwicklung von The New Day ist traurig.
Ja, ist komplett mau. Also auch als Heels, das ist wirklich langweilig. Also da ist auch keine Spannung drin. Also wirklich, es ist nur nach 15 Uhr, wir sind hier und ihr seid alle so doof und eure Stadt stinkt. Das ist wirklich, also da ist auch nichts Kreatives, da ist auch nichts Emotionales. Man hatte diesen einen geilen Moment mit Big E und danach wurde es sofort wieder kacke. Du hattest natürlich so, oh ja, Xavier Woods wird jetzt auch von seiner Mutter ausgebuht oder sowas. Das lasset noch 2 Wochen witzig gewesen sein. Okay,
ja.
Wo dann auch die Leute wirklich mitgegangen sind. Das war so ein bisschen dieses Dominic Heat. So, ja, ihr werdet überall ausgebuht, aber es ist den Leuten auch mittlerweile komplett egal. Ne? Und ja, auch War Raiders, wirklich gute Wrestler, aber auch die Tag-Team-Regentschaft von denen ist egal. Und auch die Fehde zwischen den beiden ist egal.
Weil also, Tag-Team-Wrestling momentan, zumindest bei Raw, natürlich bei WWE auch einfach gerade nicht die große Rolle spielt. Ne?
Ich verstehe halt auch wirklich nicht, warum man so dieses Match, was sie da letzte Mal hatten, mit beiden Tag-Belts und so kann man da irgendwie durchwürfeln. Das wäre doch viel besser. Mach doch sowas, ne? Dann hast du ein Gimmick-Match auf der Card, weil das ist ein weiterer Kritikpunkt. Du hast einfach viel zu wenig Gimmick-Matches auf dieser Card, finde ich, außer ein Street-Fight. Kommen wir dann bei Tag 2 zu. So, das hast du halt hier auch gar nicht.
Und mehrere Triple Threat und Multi-Man-Matches.
Ja, genau, aber also, komm, Multi-Man-Matches ist jetzt auch einfach nur, damit jeder einen Paycheck bekommt, ne? Also, so.
Alter Zyniker.
Ja, aber sonst hattest du mal ein Hell in a Cell-Match dabei.
Ich weiß, was
oder
du meinst.
Sowas,
ja, ich weiß, was du meinst.
Ja. Ladder-Matches dabei, irgendwie sowas. Und das fehlt halt hier komplett, meiner Meinung nach. Und auch das hier, das ist ein Raw-Match. Und das ist nicht mal ein Raw-Main-Event, weißt du? Das ist das Problem dabei. gucken, ob hier noch irgendwas anderes dahinter steckt. Natürlich, das ist WrestleMania, man darf spekulieren, kommt dann doch nochmal irgendwie ein Big E raus und sagt irgendwie was oder macht irgendwie was, ne, um dem Ding irgendwelche Emotionen zu geben. Weil an sich, also, ja, wie du sagst, das ist maximal Pre-Show.
Ja.
Kick-Off-Show, nenn's wie du willst.
Ja, wie gesagt, den Leuten sei es gegönnt, dass sie hier auf der großen Bühne auftreten und alles, ne, aber die Geschichte gibt's halt nicht her. Und wie gesagt, ich bleib dabei, der New Day, was man mit denen gemacht hat, da hatte man ein heißes Eisen. Und das heiße Eisen hat man sehr, sehr schnell wieder abkühlen lassen.
Ja.
Das ist schade. Und im Endeffekt, wie du schon sagst, also mir ist dieses Match halt auch relativ wurscht. Klar, man kann es noch aufwerten mit Big E, aber so richtig dann hat's dann so den großen Impact, finde ich nicht, weil ja, das ist jetzt damit eigentlich auch schon vorbei. Lass von mir aus hier die War Raiders verteidigen, aber mir ist es eigentlich Wumpe und das ist so ein Match, da laufe ich große Gefahr mit, dass ich damit beim Tippspiel auf jeden Fall Punkt einbüße, weil
es so egal
random
ist.
Ja, weil es so random ist, genau.
Ja.
Was ist dein Approach?
Ich sag, die War Raiders verteidigen.
Okay. Warum rede ich so viel Englisch? Ich weiß es nicht.
Was ist dein Approach?
Machen wir weiter mit einer Fehde, die auf einer großen Verletzung basiert. Jade Cargill trifft auf Naomi. Naomi, die sich als die Attentäterin herausgestellt hat, die hier Jade Cargill auf das Autodach oder auf die Windschutzscheibe damals geworfen hat und dann für die lange Auszeit gesorgt hat, zumindest Storyline-mäßig, und die dann zu Bianca Belair gesagt hat, I did it for Bianca, ne? I did it for you, nicht for The Rock. Ja, lieber Kai, ein Damen-Singles-Match ohne Titel hatten wir seit gefühlten Ewigkeiten auf keiner WrestleMania-Card mehr. Hat auch eine große Fehde, Naomi jetzt als Heel unterwegs und Jade Cargill trachtet nach Rache. Klingt doch eigentlich nach einer, auf jeden Fall einem größeren Match als das Tag-Team-Title-Match gerade eben.
Gut, das ist aber auch nicht schwer, ne? Also Leute beschweren sich trotzdem, dass sie sagen, ey, gib uns doch lieber Chelsea Green auf der Card. Muss man ja auch sagen, wenn man so guckt. Oder warum habt ihr überhaupt Mid-Card-Belts? Andere berechtigte Frage. Trotzdem ist es hier auf jeden Fall eine aufgebaute Fehde. Man hat jetzt auch in den letzten Wochen die Intensität besser rübergebracht. Ich fand diese Segmente gerade mit Naomi und Bianca Belair wirklich schrecklich. Also auch gerade dieses übereinander weinen, schreien, kreischen, bewusste Wortwahl, weil es wirklich genau das war nicht gut. Sag mal, klar, du wirst den Jade Cargill wieder als absoluten Star präsentieren, die wird das hier auch auf jeden Fall gewinnen. So, da lehne ich mich jetzt mal Jens weit aus dem Fenster. Und dann wirst du natürlich, was wir schon auch immer angesprochen haben, diese Fehde Jade Cargill gegen Bianca Belair irgendwann irgendwie bekommen. Bin ich der größte Fan von einem Match? Nee, auf gar keinen Fall, dann würde ich lügen. Ist es entsprechend aufgebaut? Ja.
So, das meiste davon sehe ich so wie du. Also ich fand die Segmente nicht ganz so schlimm, muss ich sagen. Ich finde, man hat hier für so ein kleineres Match, für so ein normales Singles-Match eine solide Feder auf die Beine gestellt. Nicht alles Gold, was glänzt, ist aber jetzt auch keine Main-Event-Feder, sondern ist eine Mid-Card-Feder und dafür ist es in Ordnung. Meine Frage, die ich jetzt hier noch stelle, lieber Kai, ist, du sagst schon, Jade Cargill gewinnt. Wird das ein klares Ding werden? Also ich habe hier fast so ein bisschen Squash-Vibes. Wie geht's dir da?
Ich glaube auch, dass Jade Cargill hier über weite Strecken performt. Und ich gehe jetzt auch nicht von 15 Minuten Chain-Wrestling aus, sondern wirklich von Jade Cargill, die am Anfang dominiert. Naomi, die ein Opening kriegt, irgendwie durch eine heelische Aktion, sowas. Ich hau ab aus dem Ring und dann kommt Jade Cargill hinterher und dann attackiere ich sie schnell, irgendwie sowas, ne? Oder ich attackiere irgendwie einmal ihren Rücken, sowas mäßiges, und dann steckt sie kurz ein für 2 Minuten, dann kommt sie zurück, zack, bumm, Attacke, jaded, 6 Minuten, 7 Minuten, Ding ist durch. Also genau sowas erwarte ich hier.
Ja, also meine Prognose ist, die Entrances sind auf jeden Fall länger als dieses Match. Ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass das ein Squash wird. Also, dass das wirklich nur eine Minute 30 geht und man die Zeit, die man hier quasi einspart, woanders verwendet. Könnte ich mir vorstellen. Ich erwarte aber auch eine ganz klare Siegerin hier, Jade Cargill. Die kriegt ihre Revanche und wie du schon gesagt hast, da geht man dann auf jeden Fall in den kommenden Wochen und Monaten zu größeren Dingen über. Kommen wir dann zum nächsten Titelmatch, was wir hier noch auf der Karte haben, was du auch gerade schon als möglichen Opener-Kandidaten angesehen hast. Ja, Jacob Fatu trifft auf LA Knight um die US Championship. Die Emanzipation von Jacob Fatu schreitet voran und jetzt ist auch noch dein Papa hier im Weg, lieber Kai. Wie geht's dem Papa?
Ich glaube jetzt noch gut. Ich glaube nach Nacht 1 nicht mehr so gut. Er reicht dann auf jeden Fall mit Er reist dann auf jeden Fall mit leichterem Gepäck, gehe ich ganz stark von aus. Denn auch hier muss ich sagen, hätte ich mir gerne so ein Multi-Man-Match gewünscht, haben wir so ein bisschen spekuliert. Oh, Jacob Fatu, dann kommt noch ein Solo Sikoa rein, dann können sie hier so ein bisschen noch den Zwist weitertreiben in der Bloodline 2.0. So wie wir das jetzt hier haben in einem Singles-Match, wird's, glaube ich, schon eher gehen in Richtung das große Standalone Jacob Fatu etabliert sich als Midcard-Champion-Match und genau das werden wir hier kriegen. Also es wird back and forth gehen, wie Olaf sagen würde, unser Englisch-Experte.
Yes, yes.
Und am Ende gewinnt hier aber dann doch auf jeden Fall Jacob Fatu und holt sich den US-Belt. Das Problem ist, da habe ich auch sogar noch mit Chris in unserem Watchalong ein bisschen drüber gesprochen, was wir jetzt gemacht haben zu WrestleMania 31, dass ein LA Knight auch sehr unter dem Shinsuke Nakamura-Experiment gelitten hat, was man hier gemacht hat. Weil er hatte seine Regentschaft, nicht, dass die Gott weiß, wie geil war, aber sie war solide und er hat auch sein Belt dann in den Weeklies verteidigt. Dann hat man dieses Nakamura-Experiment gestartet, wofür Nakamura nichts kann, weil die Idee an sich war nicht schlecht. Du hast nur gar nichts draus gemacht.
Ja.
Und dann hieß es, ja, gib den Belt einfach wieder LA Knight zurück. Und deswegen ist der Belt dadurch so ein bisschen egaler geworden. Und es war jetzt auch nicht mehr dieses, oh, cool, Midcard-Champion LA Knight, sondern ja, der trägt ihn jetzt spazieren und jetzt holten sich Jacob Fatu.
Ja, mein Jacob Fatu hat man jetzt in den letzten Wochen aufgebaut, natürlich auch durch diese Geschichte mit Braun Strowman, wo er ja als Sieger rausgegangen ist, hier diese Monsterfehde quasi, dann auch die Streitigkeiten mit Solo, die wir noch da im Hintergrund haben. Das wird sicherlich auch was sein, was noch interessant sein wird zu sehen, also sprich, bekommen wir da vielleicht bei WrestleMania den Bruch, also greift dann Solo in das Match ein, sorgt vielleicht für Probleme. Ich glaube aber, dass wir hier einen Titelwechsel sehen und dass, wenn Solo gegen Jacob turnt, dass wir das nach WrestleMania sehen. Hier ja. Sehe ich es noch nicht, sondern hier sehen wir erstmal den Moment und Jacob wird diesen Moment bekommen. Und der hat ihn sich auch verdient. Der wird in den kommenden Monaten, Jahren auch noch eine große Rolle bei WWE spielen. Ja, und LA Knight ist halt so, das klingt ja so blöd, der ist halt so ganz sowas wie The Miz, ne? Der zieht seine Reaktion, der macht einen guten Job, der ist da, er ist solide, der ist beliebt. Der könnte auch unbeliebt sein, würde auch funktionieren. Aber man hat nicht mehr mit dem vor, sondern man sieht ihn gerade eher so als Stepping Stone für andere. An dem kann man sich messen, an dem kann man sich aufreiben, an dem kann man auch wachsen, aber mehr leider nicht. Und
ja,
das ist leider so. Und er hat seine kurzen Momente an der Sonne hat er bekommen. Und jetzt reicht's auch.
Ja, also ja, so genau so wird's sein. Das ist, es ist dann auch okay. So, also, der Mann ist jetzt auch schon in einem gewissen Alter. Ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt irgendwie noch Main Eventer wird. Das, was er in der Midcard macht, macht er gut. Wie du sagst, er zieht seine Reaktion. Man hatte eigentlich eine sehr gute Rolle für ihn gefunden. Hätte mal zu einem Zeitpunkt mehr gehen können.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Geht jetzt aktuell mehr? Nein. Von daher finde ich es hier auch komplett legitim. Und Jacob Fatu auch, gib ihm den Belt, hat er sich auch verdient. Auch da wieder, ich hoffe, dass das dem US-Belt auch ein bisschen gut tut. Und den Rest werden wir dann eben sehen. Aber ich gehe hier ganz klar von einem Titelwechsel aus.
Ja. Sehe ich auch so, weil ich glaube auch, dass tatsächlich auch damit wieder so ein bisschen diese Bloodline-Geschichte wieder angefeuert werden kann. Dann die nächste Zwistigkeit in der nächsten Bloodline quasi, auch wenn es nicht mehr die offizielle Bloodline ist, aber du weißt, was ich meine. Ja, aber dadurch kannst du auch wieder einen Solo Sikoa wieder stärker ins Rampenlicht drücken. Wir wissen, dass auch die Tongans hier wieder eine Rolle spielen werden. Ja, also von daher gehe ich sehr, sehr stark davon aus, dass wir einen Titelwechsel hier bekommen werden und Jacob Fatu sein erstes Gold erringen wird. Ja, erstes Gold ist es nicht gerade für Charlotte Flair, was dann jetzt hier auf dem Spiel steht. Gegen Tiffany Stratton, WWE Women's Championship. Uprising Star Tiffany Stratton gegen absolute Legende innerhalb der Damendivision Charlotte Flair, hier um das ganz große Gold. Ja, Kai, boy, das war mal eine Fehde, oder?
Das war mal eine Fehde. Eine sehr schlechte Fehde, sehr langweilige Fehde, die dann davon gelebt hat, dass hier off-script gegangen wurde.
Wie du dir es ja gewünscht hast, will ich nur mal so erwähnt haben.
Ja, also habe ich mir auch, ne? Also so hätte es ja auch sein sollen. Dass das Ganze dann so ein bisschen hin und her war mit, oh, das ist nicht gut und jetzt konnten sie sich nicht leiden. Und dadurch, dass es irgendwie so off-script war, war es auch sehr holprig, muss man sagen. Sie haben es geschafft, dass dadurch über die Fehde geredet wird, ne? Ob und wie das jetzt backstage angesehen wurde, sei mal die eine Sache. Es hat auf jeden Fall der Fehde enorm gut getan, denn ich war stinkelangweilig. Und das war auch mal zum ersten Mal diese Tiffany Stratton, die wir ja auch sehen wollten. Von daher eigentlich ganz gut. Was jetzt im Endeffekt dann daraus wird, wird sich zeigen, weil die Regentschaft von der Tiffany Stratton ist trotzdem nicht geil. Nee. Muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ich habe aber auch gar keinen Bock auf Charlotte als Champion. Also wirklich so gar nicht. Und das hier ist das Problem. Ich persönlich, allein aus diesem Grund, wünsche mir eine Verteidigung von Tiffany Stratton, weil, ich bin wirklich dieser Frau so überdrüssig. Es ist nicht mehr dieses, oh ja, Natalia, die mag ich nicht, sondern Mann, ja, Charlotte ist gut im Ring. Und ich glaube auch, dass dieses Match hier, falls sie dann auch zusammenarbeiten können und wollen, ich gucke gerade in Richtung von Charlotte Flair, dann kann das hier eigentlich ein sehr gutes Match werden. Ist ja jetzt so ein, yo, ich kann die gar nicht mehr, dann hab gar keinen Bock. Dann ist Charlotte auch die Erste, die sagt, ich lasse dich richtig schlecht aussehen. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, das ist, glaube ich, das wäre das Interessante an dem Match. Wie arbeiten die beiden zusammen?
Ja, also die Feder hat auf jeden Fall nicht gerade besonders viel dazu getan, dass Tiffany Stratton hier Wunder wie gewachsen ist an dieser Herausforderung. Das wird jetzt die Aufgabe sein für WrestleMania 41. Nämlich da musst du es jetzt schaffen, dass Tiffany Stratton hier eigentlich eine karrieremachende Performance aufs Parkett legt. Ne? Also das muss jetzt auch die Aufgabe von Charlotte sein, dass sie die junge Tiffany Stratton hier zu einem absoluten Top-Match zieht. Nicht, dass die Tiffany es nicht könnte, aber auch da schon wieder Englisch, tut mir leid. It takes two to tango, ne? Es braucht zwei im Wrestling-Ring, ein großes Match abzuliefern. Und Charlotte bringt diese Erfahrung einfach mit, dass sie auch auf der großen Bühne die großen Matches abliefern kann. Und das muss jetzt hier passieren, damit Tiffany nicht von einem potenziellen Main-Event-Star plötzlich in so einen, ja, hoffnungsvolles Talentstatus abrutscht im Prinzip und dann wieder in den Midcard geht. Das Ding hat Showstealer, finde ich, draufstehen. Zumindest für Nacht 1. Für Nacht 2 hat ein anderes Damen-Match Showstealer draufstehen. Aber, wie du schon richtig gesagt hast, mal gucken, wie die beiden harmonieren. Ich finde die Brawl zwischen den beiden fand ich ganz cool. Das Promo-Duell, was du gerade angesprochen hast, ja gut, das war halt wild, aber es war zumindest was wieder Emotionen reingebracht hat und weil es halt echt gewesen ist. Es tut mir so ein bisschen weh, weil ich mag die beide und ich hoffe einfach, dass das einfach
wie
auch
kann man Charlotte Flair mögen? Das verstehe ich wirklich gar nicht.
Weil ich finde die toll im Ring.
Ja, aber nur ich musste also und deswegen mag ich die doch. Ich habe ja gesagt, ja, die ist gut im Ring, aber alles andere an der ist absolut schrecklich.
Finde ich nicht. Ich gucke mir die gerne im Ring an. Ich finde, die hat so ein Track Record mit großen Matches. Klar, hat man der zu oft den Titel gegeben. Ja, aber im Ring, finde ich, ist sie nach wie vor eine der Top-Performerinnen und darum geht's mir dann im Endeffekt auch. Ja. Klar ist sie halt schwierig mitzwischen auch, ne? Also das wissen wir ja auch. Ist jetzt nicht das erste Mal, dass Charlotte Flair da auch on-camera quasi komische Sachen gemacht hat. Insofern, ja, ich kann verstehen, weshalb man Charlotte Flair nicht mag. Ich gehöre aber einfach nicht dazu, sondern ich sehe die gerne im Ring und ich erwarte mir hier wirklich ein großes, großes Match und hoffe, dass man da an sowas rankommt wie Charlotte Flair gegen eine Rhea Ripley von damals.
Ich hoffe auf HBK gegen Hulk Hogan. Gegen so richtig Clusterfuck und dass die gar keinen Bock hat, mit der zu arbeiten.
Bitte nicht. Wir werden sehen. Wie ist denn dann dein Pick hier? Wie ist dein Sieger-Tipp? Siegerinnen-Tipp?
Boah. Ich tippe auf Tiffany Stratton.
Ja. Ich bin auch der Meinung, das muss eigentlich so kommen. Damit Tiffy hier mit erhobenem Haupte rausgeht. Sehen wir Ludwig Kaiser hier, der hat sich auch mal zu Wort gemeldet.
Nee, das hat damit auch wirklich gar nichts zu tun.
Kommt er nicht am Ende raus und feiert mit Tiffy?
Nee.
Nee, macht er vielleicht Ansage für
Tiffy? Weil man das auch nie onscreen thematisiert hat.
Ich weiß. Aber wir sind doch alle online und so, Social Media und so.
Na gut. Olaf Bleich, Discord-Mod.
Das auch. Na gut. Wir machen weiter mit dem Main Event, dem größten Triple Threat Match, dem wichtigsten Triple Threat Match in der WrestleMania, in der Wrestling-Geschichte. Roman Reigns trifft auf CM Punk, trifft auf Seth Rollins. Eine Fehde, die so viele Fäden hat, dass man daraus einen Pulli stricken könnte. Roman Reigns und Seth Rollins, die alte Geschichte von The Shield und dem Split von The Shield, was man jetzt ja am Montag nochmal mit dem Chairshot sehr schön aufgegriffen hat.
Der Shield-Stuhl.
Das klingt auf Englisch irgendwie cooler.
Ja.
Der Shield-Stuhl. Dann natürlich die Sache mit CM Punk und Paul Heyman, die Zwistigkeiten, die dadurch zwischen Roman Reigns und Paul Heyman entstanden sind, inklusive Facepalm und Wegschubser, der Gefallen eines CM Punk oder eines Paul Heyman in Richtung CM Punk. Natürlich auch der Main-Event-Spot eines CM Punk und so weiter und so fort. Der Royal Rumble, wo die drei schon aneinander geraten sind, Kai. Also die Geschichte hier ist mannigfaltig. Da könnte man sogar einen kleinen Podcast zu machen eigentlich.
Das stimmt. Es geht ja wirklich auch, also es ist ja wirklich ganz viel hin und her. Ne, also bist dann auch The Custody of Paul Heyman Match. Ne? Also ich bin hier sehr gespannt, wie man das ganze Ding präsentiert und aufbaut, weil wen ich ja auch in dieser Fehde sehr mag, ist auch ein Rollins, weil Rollins ist hier auch mit Leib und Seele CM Punk-Hater. Das finde ich einfach super unterhaltsam. Allein diese Sache, wo es dann kam, yo, die haben hier ein Main-Event-Match und Rollins sich einfach nur aufregt, dass CM Punk ein Main-Event-Match hat und nicht sich selbst freut, dass er im Main-Event steht. Allein sowas finde ich überragend. Roman Reigns natürlich mit seiner Erhabenheit, also gerade auch dieses Segment, wo dann Paul Heyman dann gesagt hat, oder wo CM Punk seinen Gefallen einlöst, ne, und es darum ging, dass Paul Heyman in seiner Ringecke steht, wo dann erst dieses klassische Roman Reigns Tribal Chief-mäßige kam mit, komm, haha, witzig, Sache mal, nee, ist nicht, und dann sagt, dann kann er es nicht sagen, und dann sagt er nochmal, okay, jetzt ohne Spaß, jetzt sag ihm das, ne, und dann immer dieses bedrohlicher werden, dann schon so ein bisschen körperlich werden, wo er ihn anpackt und sagt so, jetzt sag ihm, ne, so, dass man dann bedenkt, ja, Roman ist halt auch wirklich nicht dein Freund, ne, er ist nur cool mit dir, wenn er davon profitiert und du das genauso machst, wie er eben möchte, ne, das ist ja das Interessante auch an diesem Tribal Chief Character, wo jetzt ja eigentlich alle sind, ach, Roman, toll, wir acknowledgen den, ne, der ist ja immer noch eigentlich ein Arschloch, so, und das sieht man auch in diesen Momenten, das ist das Schöne dabei. CM Punk natürlich auch mit diesem emotionalen Anker, mit seinem WrestleMania Main Event und dann mit dem emotionalen Anker mit, okay, wir machen das zusammen, wir kommen hier zusammen raus, Paul, du und ich, ne? Auch da ein bisschen dieser Gefallen ist über die Zeit dann größer geworden als das, was er dann letztendlich war, ist so ein bisschen das Problem, weil da gab es ja auch ganz viel, haben wir auch im Podcast drüber gesprochen, der Gewinner kommt ins Main Event mit Cody, wo ich mir denke, das ist doch alles dumm, lass mal nicht solche, das ist ja wirklich so, man hat Fantasy-Booking und dann hat man solche Ideen. Das habe ich alles nie ganz verstanden. Deswegen gab es ja auch so ein komisches, so, ja, weiß ich nicht, das ist jetzt der Gefallen. Als er dann auch wirklich eingelöst wurde, kann ich auch verstehen, weil das war dann irgendwann so ein Selbstläufer. Aber, um es direkt vorwegzunehmen, meine große Theorie, die auch gar nicht so groß meine große Theorie ist, die auch sehr viel verbreitet ist jetzt im Internet, und die ich am interessantesten finde, ist die Idee zu sagen, man lässt hier einen Paul Heyman zu Seth Rollins turnen. Das finde ich insofern am spannendsten, weil Roman Reigns immer noch krass. Ne? Heutzutage sagt man Aura zu sowas. Und da hat sich ja trotzdem nichts verändert. Also es gab ja keine Weiterentwicklung in diesem Roman Reigns. Der kommt raus, der zieht riesige Reactions, die Leute acknowledgen den, alles geil. Ne? Aber wir möchten ja irgendwie auch noch diesen Roman Reigns sehen, der ja auch alles verliert, weil er hat ja immer noch seine Macht und das, dass er Paul Heyman bei sich hat, das ist ja auch so ein bisschen aus Angst und Respekt. Und wenn er den dann jetzt verliert, auch so ein bisschen wie das, was wir bei Raw gesehen haben, wo er da ankommt und es wirklich so aussieht wie in so einer Sitcom, als wäre er betrogen worden, wo er dann da Punk und Paul Heyman so Arm in Arm sitzen sieht. Das war ganz witzig. Aber dann haben wir eine Entwicklung bei einem Roman Reigns. Punk kann dann weiterhin wütend sein, kann aber auch für ein Belt gehen zum Beispiel, ne? Dann hat er hier so eine Geschichte mit denen abgeschlossen. Was ich aber am wichtigsten finde, ich finde, Seth Rollins braucht unbedingt eine Weiterentwicklung, weil der kommt raus, der zieht seine Reaktion. Die Leute singen dieses Theme mit, was ich ein bisschen overrated finde, aber es ist wirklich immer dieses, oh, in dieser Fehde gefällt er mir recht gut, weil er da so ein bisschen mehr Tiefe hat. Aber sonst ist so dieses, oh ja, ich bin Visionary, ich bin Revolutionary, ich habe was Witziges an, ich lache ein bisschen. Und das ist jedes Mal Seth Rollins.
Ja, ja.
Und da tut sich halt nix. Und ich fände, gerade Rollins wird davon sehr stark profitieren, sollte er hier in dem Sinne turnen und noch ein Paul Heyman zu ihm bekommen, weil wir da was ganz Neues, Interessantes bekommen würden. Das war mein langer Monolog.
Ja. Das ist korrekt, Markus. Nein, es ist hier, Seth Rollins ist tatsächlich in den letzten Wochen der bekannteste oder der interessanteste dieser drei geworden, wie ich auch finde. Ne? Gerade weil er auch so diese Unsicherheit zwischen den beiden anderen oder die drei anderen so sät. Ne? Und er macht ja genau das, was seine Spitznamen gerade so suggerieren, ne? Dass er eben dieses Unbehagen sät, dieses Misstrauen so langsam sät und dann die beiden gegeneinander ausspielt. Und ich glaube auch genau das ist der Weg, in der das dann gehen wird. Und CM Punk geht hier als der gute Freund rein quasi, ne, der natürlich einen Seth Rollins hasst und der natürlich auch ein Hühnchen mit Roman Reigns zu rupfen hat. Aber der ist halt so da, der ist eigentlich jetzt noch nicht so tief drin, wie es jetzt Roman Reigns und Seth Rollins sind. Ne? Und da bin ich dann sehr gespannt drauf, wie man das erzählen wird. Auf das Match selber können wir auch mal ganz kurz drüber sprechen. Kai, was erwartest du dir von dem Match? Weil so ein Triple Threat kann ja sehr, sehr gut sein, kann aber auch sehr mechanisch sein. Wir sprechen immer davon, dass es uns stört, wenn zum Beispiel wenn wir eigentlich ein Einzelmatch haben und nur dann zwischendurch durchgewechselt wird und der dritte Mann, der fliegt dann immer wieder raus und liegt am Boden, während die zwei anderen im Ring rumcatchen. Was erwartest du dir hier?
Hier, also ich bin ja auch wirklich kein Freund von diesem, oh, einer ist draußen und zwei catchen dann alleine. In diesem Match, muss ich wirklich sagen, möchte ich unbedingt beides. Weil wenn er jetzt irgendwie ein Four-Way oder ein Three-Way hast um Midcard-Belt, ne, dann ist es natürlich blöd, wenn dann jetzt mal 1-gegen-1 ist. Aber hier macht es ja wirklich Sinn, auch die Leute mal 1-gegen-1 zu stellen, weil jeder mit jedem seine eigene Story hat. Ne? Natürlich wollen wir doch auch ganz kurz sehen, wie Roman und Rollins alleine gegeneinander kämpfen. Klar wollen wir auch nochmal sehen, wie Punk und Rollins alleine aufeinander treffen. Und das Gleiche auch, wie die zwei Paul Heyman-Papas mit Roman Reigns und CM Punk einmal alleine gegeneinander kämpfen. So, das musst du haben in diesem Match, weil selten geben Triple Threat Matches sowas her, solche tiefen Connections auch unter den einzelnen Teilnehmern. Zeitgleich möchte ich aber auch hier wirklich dieses Multi-Aktion haben, wirklich so nach dem Motto GTS, Into Spear, weißt du, sowas alles Mögliche. Irgendwie Spear into Curbstorm. Also hier kannst du ja auch ganz viel mit spielen, ne? So, keine Ahnung, Punk nimmt Rollins hoch, Roman speert ihn um oder sowas. Oder Rollins will zum Curbstorm ansetzen, kommt dann angerannt, kassiert einen Superman-Punch von der Seite oder sowas. Das kannst du ja hier mit den Aktionen sehr, sehr viel machen. Deswegen, also ist es irgendwie so eine 0815-Antwort, aber ich glaube, du weißt genau, was ich meine, wenn ich sage, in diesem Match möchte ich genau beides haben.
Ich glaube, wir werden ja auch einen kräftigen Finisher-Overload bekommen. Also ja, das werden wir auf jeden Fall kriegen. Ich meine, wir haben jetzt zuletzt dann schon die Stomps und die Spears gesehen. Ich glaube auch, dass wieder ein Stuhl zum Einsatz kommen wird, wenn man das schon macht. Vielleicht sogar dann der Stomp auf den Stuhl. Das ist auch so eine klassische Aktion, die ich mir hier sehr, sehr gut in der vielleicht sogar als Finish vorstellen könnte. Und natürlich dann eben auch ein Paul Heyman, der hier mit zum Einsatz kommt.
Ich wollte gerade fragen, sehen wir einen aktiven Eingriff von Paul Heyman?
Ich glaube tatsächlich, dass da so der Gegenstand irgendwann gereicht wird und dann, wir haben das in der Vergangenheit schon gesehen, dass es gerade mit dem Reichen von Stühlen bei Paul Heyman manchmal so ein bisschen problematisch ist und ich könnte mir das hier eben auch vorstellen, dass er da das Zünglein an der Waage ist und ich glaube auch, dass, also ich fände diese Entwicklung mit Paul Heyman an der Seite von Seth Rollins, fände ich spannend. Und das würde auch im Seth Rollins gut tun. Es würde neue Möglichkeiten für die Fortführung der Fehde eröffnen. Und auch ein Paul Heyman muss ja auch mal so ein bisschen da raus. Der kann ja auch viel mehr als das, was er jetzt da bei Roman Reigns so, sagen wir so, im Alltag macht, ne? Sondern der kann ja auch wirklich große Promos halten. Und ich würde es mal ganz gerne sehen, wie er so mit dem Seth Rollins harmoniert. Einfach.
Mal gucken, ich würde auch mal gerne dann wieder einen direkten Heel Paul Heyman sehen.
Ja.
Der dann auch mit Selbstbewusstsein kommt und nicht nur aus dieser Handlangerrolle, der so ein bisschen, ach ja, und hihi, und ich bin hier der Hype-Man, sondern auch, der dann auch rauskommt und sagt, so, pass auf, ich habe euch alle lang gemacht, ich bin hier der geilste Typ auf Gottes grüner Erde, was wollt ihr denn von mir? Also, so einen arroganten Paul Heyman, sowas, da hätte ich auch mal wieder Bock drauf, weil das kann er ja auch, ne? Der ist ja nicht immer nur der Knecht, den wir jetzt lange Zeit gesehen haben.
Sehr schönes Wort, ja. Du sprichst verhältnismäßig wenig für deine Messungen irgendwie über den CM Punk.
Ja. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Was glaubst du denn, wer hier gewinnt? Also glaubst du, dass auch ein Rollins dann hier den Sieg holt oder glaubst du, dass dieses Drumherum nach dem Match passiert? Vielleicht auch wirklich so ein Ding, Punk holt das und dann die große Feier und dann steht er da zusammen mit Paul Heyman und du hast diesen schönen Closing-Moment und unten links ist schon das WrestleMania-Logo und auf einmal knallt's.
Nee, ich finde, wenn man hier den ganzen Weg geht, dann lässt man CM Punk wegen Paul Heyman den Main Event verlieren.
Ja.
Das ist dann der endgültige Bruch der beiden. Wir haben diesen emotionalen, fast schon Ausbruch bei CM Punk gesehen, als feststand, dass er in den Main Event kommt. Und ja, Paul Heyman nimmt ihm den nicht, aber er nimmt ihm zumindest die Genugtuung, dass er hier als Sieger davon schreitet. Also ich gehe davon aus, dass wir in eine Situation kommen werden, wo Punk eigentlich den Sieg hat, wo man denkt, ah, jetzt ist es vorbei, jetzt muss er nur noch hier, sei es jetzt pinnen oder er hat von mir aus Seth Rollins im GTS und dann passiert irgendwas Unwägbares und das sorgt dann eben für die Niederlage von CM Punk und dann ja, ist er im nächsten Teil der Tränen.
Ja. Finde ich auch die bessere Idee.
Deswegen,
also allein, weil man dann diesen Story-Punkt hat, zu sagen, ich habe dir den Sieg im Main-Event genommen.
Ja, ne, sozusagen, ich habe dich in den Main-Event gebracht, aber ich bin auch derjenige, der darüber entschieden hat, ob du hier gewinnst. Und ich habe entschieden, dass du verlierst, ganz einfach.
Ja.
Weil ich immer noch der bin, der für deinen Erfolg verantwortlich ist. So in der Schiene könnte man es dann noch verkaufen. Also wir tippen dann beide auf Seth Rollins, oder was?
Ja, was ja auch wirklich dafür sorgen könnte, dass dann Seth Rollins wirklich generational level Hater sein kann, ne? So dieses, Junge, ich hasse dich so sehr. Ja, Main Event, aber ich hab dich hier lange gemacht und deinen Freund habe ich auch noch mitgenommen. So, wirklich, Hass ist der beste Motivator, euer Rollins.
Also ich glaube, der kann da so Drew McIntyre so sein Poesiealbum, der Hater, der CM Punk Hater rüberreichen, meinst du?
Genau. Ja. Und dann natürlich auch noch interessant, wie ein Roman Reigns darauf reagiert.
Ja.
Deswegen, das ist das Spannende an diesem Triple Threat Match.
Ja, also die Ansprüche, glaube ich, an das, was da passiert, sowohl was das In-Ring-Geschehen angeht, als auch was so die Storyline angeht, die sind natürlich schon immens. Und ich bin gespannt, ob man das wirklich dann auch halten kann, was diese Ansetzung verspricht, weil das sind drei der größten Namen, die wir derzeit haben, also wahrscheinlich sogar zwei der allergrößten mit Reigns und Punk. Rollins würde ich so ein bisschen dahinter tatsächlich einstufen,
ja.
Aber nichtsdestotrotz, also das ist schon eine Hausnummer, die man jetzt hier präsentiert und das ist auch Main Event würdig, muss man hier ganz klar sagen. Ja, mal gucken, ob man dann auch so abliefert, wie man das bis hierhin zumindest getan hat, weil ich fand die Fehde bis hierhin auf jeden Fall sehr, sehr spannend und freue mich auch sehr, sehr auf dieses Match. Und wenn ich überlege, ich habe den wahrscheinlich anderen größten Main-Event der WrestleMania-Geschichte zumindest gesehen, also den Triple Threat Main-Event. Und das war damals ja Shawn Michaels gegen Triple H, gegen Chris Benoit, was auch tatsächlich so ein bisschen eine ähnliche Langzeitfäden-Hintergründe hat. Auch ganz spannend. Naja, Kai, aber ich würde sagen, dann sind wir hier mit der ersten Preview zu WrestleMania 41 durch, oder hast du noch was?
Nee, dann sind wir durch.
Genau, dann sind wir damit durch. Dann gibt's die zweite Nacht zu, oder zweite WrestleMania-Nacht-Preview gibt's dann jetzt am Tag drauf, damit wir das hier alles schön mit euch durchsprechen können. Und ja, lasst gerne natürlich auch eure Tipps da. Denkt ans Tippspiel. Wenn ihr unsere Arbeit mögt, schätzt und gerne ein bisschen honorieren möchtet, dann schaut gerne auf Patreon bei Steady und natürlich auch bei YouTube-Kanalmitgliedschaften vorbei. Ansonsten empfehle ich noch das WrestleMania-Ranking, um sich so ein bisschen in Stimmung zu bringen. Und wer noch ein bisschen was zu lachen haben möchte, der schaut sich und hört sich das Watch-Along zu WrestleMania 31 mit dem Kai und dem Chris an. So, damit mache ich hier einen Deckel drauf. Wir hören uns zur zweiten Preview zu WrestleMania 41 wieder. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.